Ja, ich erinnere mich noch so gut, wie ich mich gefühlt habe, als ich vor 7 Jahren, ja, fühlt sich schon richtig alt an, ja, vor 7 Jahren, so wie Marcel vor der Ausreise stand, damals nach Thailand für ein Jahr in ein Land, das ich nicht kannte, wo ich niemanden kannte. Und ich weiß noch, wie ich da im Flieger saß. Das war so ein Nachtflug, man fliegt da irgendwie 11 Stunden oder so. Dann saß ich da mit knapp 19 Jahren. Und neben mir saß eine junge Frau mit einem Kind und auf der anderen Seite ein Geschäftsmann. Und ja, irgendwie kamen wir da so ins Gespräch und dann fragten die, ja, bist du zum ersten Mal nach Thailand? Ja, sag ich, bin zum ersten Mal nach Thailand. Ja, was machst du da? Sind jenes? Und ja, dann erzählte ich, ja, ich fahre da als Freiwilliger hin und will da halt helfen. Ja, was willst du denn machen? Wo willst du hin? Ja, sag ich, ja, weiß ja auch nicht ganz genau und es ist vieles noch nicht klar. Und da wurde mir erst so richtig bewusst, was für ein Abenteuer ich da eigentlich vor mir hatte. Ja. Und gleichzeitig war es aber auch so der Moment, wo ich dachte, Mensch, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. So, ja, man hat 13 Jahre Schule hinter sich, man hat das Abitur gemacht und die Welt liegt einem zu Füßen. So war mein Gefühl. Ja, ich kann alles machen, ich breche auf in eine neue Welt. Und ich glaube, das passt auch gut zu dem Thema heute, wo es eben genau darum geht, ja, um Neuanfänge. Und manchmal ist das ein schönes Abenteuer, ja, aber meistens eher nicht so schön. Also, wir waren am Freitag unterwegs mit Wladimir und Ali und hatten viel Zeit auch zu sprechen. Und wir hatten so ein paar Sachen für die Ukraine abgeholt. Da gibt es einen Hilfstransport nächste Woche. Und unterwegs hatten wir halt viel Zeit zum Reden. Und irgendwie kamen wir auch eben auf die ganzen Krisen in der Welt zu sprechen. Und da kam mir so der Gedanke und ich habe mich gefragt, ja, warum ist das so? Ja, kein Mensch möchte jetzt in der Ukraine leben, oder? Niemand möchte in so einem Krisenherd sein, ja, wo er nicht weiß, was passiert, wo Unsicherheit, Unstabilität, wo man nicht weiß, werden wir diesen Winter überleben, wird genug Gas sein zum Heizen oder werden wir alle erfrieren. Und niemand möchte da drin leben. Ja. Niemand möchte irgendwie solche Sachen erleben. Aber interessanterweise gab es eine riesige Bewegung, ja, und Gegenbewegung, ja, wo Menschen aufgestanden und gesagt haben, wir sind unzufrieden, wir wollen das nicht mehr hinnehmen, wie die Regierung jetzt ist, wir stürzen die Regierung, wir wollen alles besser machen. Und man hat gedacht, man kann eben alles besser und machen und man versucht so einen Neuanfang auch mit dem Staat. Ja, oder auch Privatleute, die dann um die ganze Welt reisen und sagen, wir sind nicht zufrieden mit Deutschland, wir wollen eine neue Welt, wir wollen in ein anderes Land und dort eine neue Existenz aufbauen und müssen dann relativ schnell feststellen, dass egal wo man hinfliegt, egal wie weit das ist, am Ende kann man sich selbst nicht loswerden. Ja? Man nimmt sich selber mit. Und so ist das. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass in unserer Welt etwas nicht in Ordnung ist. Ja? Es gibt Probleme und Schwierigkeiten und wir denken, da muss doch was Besseres sein. Irgendwie hat jeder Mensch in sich diese Ahnung, dass so wie es jetzt ist, es ist nicht gut und es kann irgendwie doch besser sein. Zumindest ist die Hoffnung bei den Menschen da. Und deswegen auch diese Sehnsucht nach einem Neuanfang. Ja? Was meint ihr, warum in aller Welt das Neujahr gefeiert wird? Das hat auch etwas damit zu tun. Ja? Man möchte einen Neuanfang warten. Und ich weiß nicht, wer von euch sich noch an die Vorsätze für dieses Jahr erinnert, aber ich vermute, jeder von euch hat schon überlegt, dies oder jenes, wenn Neujahr ist, dann werde ich mir neue Vorsätze setzen, was weiß ich, eine neue Diät, ein bisschen mehr Sport oder vielleicht weniger arbeiten, mehr Zeit mit der Familie verbringen, was auch immer. Ja, einen Bibelleseplan anfangen. Und wir alle haben diese Sehnsucht nach uns, nach dieser Stunde Null, wo irgendwie alles wieder zurückgesetzt wird und wir neu starten können, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Und wir wollen heute über den Menschen sprechen, der wie kein anderer diesen Neuanfang, diese Stunde Null verkörpert. Und das ist, wie Eugen schon gesagt hat, eben Adam. Adam, der erste Mensch. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir haben heute ein gutes Stück Text vor uns. Wir werden nicht alles lesen, sondern immer wieder mal, aber ihr könnt so mitblättern durch die ersten Kapitel der Bibel. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, gleich ganz vorne auf der ersten Seite, dort beginnt eben die Erzählung davon, wie Gott überhaupt einen Neuanfang macht, eine neue Schöpfung macht von der Welt. Und am Anfang sehen wir, steht Gott. Ja, wir wissen aus der Bibel, dass der dreieinige Gott, der eben ewig war, ewig ist, der vollkommen ist, der nichts und niemand braucht, der in sich selbst alles hat, die perfekte Gemeinschaft der Liebe von Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Und dieser Gott fasst den Entschluss, etwas Neues zu schaffen, einen Neuanfang zu machen. Und er schafft mit seinem Wort die Himmel und die Erde. Ja, man könnte sagen, das ganze Universum. Und dann bringt er Ordnung in dieses Chaos. Und wir sehen von Tag zu Tag, wie die Erde Gestalt annimmt. Ja, er schafft Licht und er schafft Finsternis und trennt das Ganze. Er schafft Wasser und er trennt das Wasser. Er schafft quasi dann eine Atmosphäre für die Erde. Er trennt auch das, er lässt das Land hervorkommen und hat eben die Ozeane immer noch in seinem Platz. Er schafft die Lichter. Ja, heute wissen wir die ganzen Planeten und Galaxien, Sonne, Mond, Sterne. All das schafft er mit seinem Wort. Und er lässt auf der Erde eben dann etwas wachsen, verschiedene Arten, ganz vielfältig. Wenn wir heute in die Natur schauen, wie vielfältig und wunderbar das alles ist, ist unglaublich, was Gott alles geschaffen hat. Er fängt an, diese Pflanzen oder die Erde dann zu bevölkern. Er schafft Tiere, Fische im Wasser, Tiere auf dem Land. Er schafft Vögel, die auch im Himmel fliegen können. Und immer wieder sehen wir dieses, und es war gut. Gott schaut, es war gut, es war gut. Und so sehen wir, wie auf einmal eine neue Schöpfung entsteht, ein neues Universum, eine wunderbare Welt, die ganz viele verschiedene Farben und Facetten hat und die bevölkert ist mit verschiedenen lebendigen Tieren im Wasser, auf dem Land, in der Luft. Und auf einmal merken wir, Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Es ist alles gut, aber etwas fehlt noch. Und da lesen wir in 1. Mose Kapitel 1 von Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und es bleibt nicht nur bei diesem Plan, Gott tut es. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jedem Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war nicht nur gut, es war sehr gut. Es war jetzt perfekt. Es war vollkommen. Wir sehen, wie Gott eine perfekte Welt schafft für den Menschen. Und wir sehen, wie Gott da innehält und etwas ganz Besonderes macht. Er schafft den Menschen. Und dieser Mensch ist nicht nur ein Geschöpf von vielen. Er ist die Krone der Schöpfung. Ja, er ist die Krone der Schöpfung, so lehrt das die Bibel. Er trägt das Ebenbild Gottes und man hat natürlich viel spekuliert, ja, was ist denn diese Ebenbildlichkeit, was ist dieses Ebenbild, das der Mensch hat, was macht den Menschen so besonders? Und Ich denke, was hier ganz besonders am Menschen ist, ist, dass er Gott in dieser Welt widerspiegelt. Wisst ihr, das Ebenbild ist ja nicht, bedeutet ja nicht, dass der Mensch Gott ist. Ja, Gott schafft nicht den Menschen als einen Gott, sondern als einen Menschen. Ja? Und das ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung immer noch beibehalten. Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Aber Gott schafft den Menschen so, dass er Gottes Wesen widerspiegelt. Dass, wenn man den Menschen sieht, Gott da drin entdecken kann. Und da gibt es verschiedene Facetten, die das zum Ausdruck bringen. Das ist einmal die Beziehungsfähigkeit des Menschen, die besonders ausgeprägt ist, aber auch diese Beziehungsfähigkeit zu Gott als seinem Schöpfer. Da ist vielleicht eine besondere Form des Intellekts, da ist diese Fähigkeit, darüber werden wir gleich noch sprechen, auch eine freie oder zumindest eine Entscheidungsfähigkeit. Ja, wie frei die ist, werden wir gleich sehen, aber wir merken, der Mensch, er ist was ganz Besonderes und er hat einen besonderen Auftrag. Er ist der Herrscher, ich sage das ganz bewusst in Anführungszeichen, der Herrscher dieser neuen Schöpfung. Und zwar nicht in der Hinsicht, dass der Mensch wie ein Tyrann die ganze Erde ausbeutet. Dieses Bild finden wir hier nicht. Ja? Gott schafft doch keine perfekte Welt und setzt dort einen perfekten Menschen rein, damit er alles kaputt macht. Nein. Er ist der Herrscher in der Hinsicht, dass er als Repräsentant, als Ebenbild Gottes in dieser Welt lebt und diese Welt eben gut verwaltet. Im Sinne Gottes, so wie Gott sich das gedacht hat. Ja? Und dazu gehören dann eben, dass er die Welt bewahrt und pflegt und dass er sie eben auch bevölkert, dass er ein Teil wird von dem, was Gott geschaffen hat und dass er mit der Schöpfung für die Schöpfung lebt, dass er eben diese Schöpfung verwaltet und auch diese Schöpfung genießen kann. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, auch was das Essen zum Beispiel angeht, da geht es ja nicht nur ums Überleben, sondern da geht es eben darum, dass man von den Früchten genießen kann, dieser Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Und dann sehen wir, wie Gott, wenn wir jetzt so, hat Gott so das große Teleobjektiv ausgefahren, ja, einmal so das ganze Universum gezeigt und wie er mitten in diese riesige Pracht hinein den Menschen pflanzt. Und jetzt ist als ob Gott das Objektiv wechselt, ja, in seiner Kamera, die Fotografen können das vielleicht besser verstehen, und jetzt hat man nicht mehr das ganz große Bild, sondern Gott zoomt jetzt dran, so vielleicht wie in einem Film auch, ja, wenn man so eine ganz große, vielleicht Weltkarte erstmal zeigt im Film, ja, und dann auf einmal geht die Kamera runter, so, und sie wird rangezoomt auf einen besonderen Flecken. Und so macht das eben Gott auch hier in seinem Wort, und in Kapitel 2 ist genau dieses Ranzoomen. Und jetzt haben wir noch mal eine andere Perspektive. Und Gott beleuchtet noch mal ganz besonders die Details davon, wie er den Menschen gemacht hat und wie er ihn in eine perfekte Umgebung hineingelegt hat. Das ist in Kapitel 2. Da sehen wir, das werden wir jetzt nicht lesen, aber da sehen wir, wie Gott einen Garten pflanzt. Einen ganz besonderen Garten, den Garten Eden. Und wie er den Menschen eben aus dem Staub der Erde, ja, aus dem Dreck quasi formt. Und das ist besonders. Bei den Tieren und all den ganzen Sachen. Ein Wort und es geschah. Und hier sehen wir auf einmal, Gott macht seine Finger schmutzig. Ja, der Mensch ist wichtig für ihn. Er macht hier etwas ganz Besonderes. Ja, er baut hier sein Ebenbild. Nicht ein körperliches Ebenbild. Ja, unser Körper ist nicht wie Gott. Gott hat nicht so einen Körper, wie wir haben. Da sind wir eben Menschen. Aber er legt jede Hand an, er formt und er legt quasi Hand an, ja, er schafft diesen Körper aus dem Staub. Und nun liegt dort der leblose Körper eines perfekten Menschen und dann, was tut Gott? Ja, er haucht ihm den Lebensodem in sein Gesicht. Und auch hier ist viel spekuliert worden, was das eigentlich ist, aber ich denke, was hier passiert ist, dass Gott etwas von seinem ewigen Wesen in diesen Menschen hineingegeben hat und ihn auf diese Weise zu etwas Lebendigem gemacht hat. Und das Besondere am Menschen ist, und ich würde sagen auch zum Unterschied zu den Tieren, dass der Mensch eine ewige Seele hat. Dass jeder Mensch hat einen Anfang. Aber die Seele, das Leben des Menschen hört niemals auf, auch nicht mehr nach dem Tod. Es hat etwas Ewiges. Und das ist, was hier passiert. Gott schafft eben diesen perfekten Menschen, setzt ihn in den Garten und gibt ihm in diesem Garten noch einen besonderen Auftrag. Und er sagt, Adam, bebau und bewahr diesen Garten. Ja, so wie der Mensch die Erde bevölkern soll und die ganze Erde, so hat er jetzt erstmal einen konkreten Anhaltspunkt, ja, einen ersten Punkt auf dieser großen Schöpfung, wo er anfangen soll, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und er darf auch von den Früchten des Gartens essen. Ja, er darf das genießen. Aber, und das ist interessant, Gott setzt hier auch eine ganz besondere Institution ein, würde ich sagen. Ja. Er pflanzt einen Baum in diesen Garten hinein, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er sagt, Adam, davon darfst du nicht essen. Du darfst von allem essen. Und ich denke, da werden wirklich alle verschiedensten leckeren Früchte in diesem Garten gewesen sein, sodass Adam also niemals hungern muss und niemals irgendwie zu wenig hat und vielleicht sogar jeden Tag eine neue Frucht probieren kann in diesem wunderbaren Garten. Aber es gibt einen Baum, der im Garten ist, von dem er nicht essen darf. Und Gott sagt ganz ernsthaft zu ihm, Adam, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Des Todes sterben. Ja, Gott betont das. Er sagt, dann wirst du tot sein, dann wirst du sterben. Man kann das gar nicht deutlicher ausdrücken. Es ist eine ernsthafte Warnung. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir sehen, Gott führt all die schönen Tiere vor und er sagt, Adam, du bist der Herrscher dieser Welt. ich habe dich als Verwalter in diese Schöpfung gestellt und du sollst sagen, wie die Tiere heißen. Und Adam gibt den Tieren Namen. Und er sagt, das ist ein Känguru und so weiter. Und das Interessante ist, jedes Tier hat einen Partner. Kein Tier ist alleine. Nur Adam. Er ist alleine. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das Interessante ist, selbst nachdem er die ganze Schöpfung Adam vorgeführt hat, es findet sich in dieser ganzen Schöpfung kein passender Partner. Und da legt Gott einen Schlaf auf Adam, das können wir alles nachlesen in 1. Mose Kapitel 2. Und Adam liegt quasi in so einer Art Narkose, ja, wie auch immer Gott das gemacht hat, aber er ist ja Gott, er kann das. Und nimmt dann aus der Rippe von Adam und formt aus dieser Rippe die Frau, die zu Adam passt. Verschließt die Stelle wieder und Adam wacht auf und Gott bringt zu ihm eine wundervolle, perfekte Frau. Und Adam, er sieht sie und er sagt, das ist eine Männin. Ja? Er ist ein Mann, ein Mensch. Adam heißt auf Hebräisch Mensch. Er ist Mensch und sie ist eine Menschin, ja, oder eine Männin, also eine Frau, die absolut perfekt zu ihm passt, die ihn ergänzt, ja, die Gemeinschaft ermöglicht. Beide leben nun gemeinsam in diesem Garten und sie schämen sich nicht, dass sie nackt sind. Es ist alles perfekt und in Ordnung. Sie leben auch in einer wunderbaren Beziehung zu Gott. Ja. Es scheint so, dass Adam direkt mit Gott ständig kommuniziert, dass es fast schon so eine körperliche Nähe hat. Wir wissen nicht, ob Gott einen Körper angenommen hat, um mit Adam dort zu spazieren, das weiß ich nicht. Aber wir sehen eine innige Beziehung. Es gibt keine Störung, keine Geheimnisse. Es ist alles perfekt. Nichts fehlt mehr. Alles ist da. Es ist wunderbar. Und wisst ihr, in diese Idylle hinein schlängelt sich ein Fremdkörper. In Form einer Schlange kommt Satan, der Widersacher Gottes, und verführt versucht und verführt Eva und Adam. Und in 1. Mose Kapitel 3 können wir das nachlesen, wie das passiert. Ja, und wir sehen, die Schlange spricht Eva an, aber später merken wir, Adam ist dabei. Die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du nicht von den Früchten essen kannst? Und Eva fängt an zu diskutieren und sagt, nein, natürlich nicht, wir dürfen von allen Früchten essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis. Und so entsteht ein Disput und die Schlange schafft es, dieses Verlangen gegenüber dieser einen verbotenen Frucht, wir wissen nicht, ob das ein Apfel war oder was das war, diese eine Frucht so zu wecken, dass Eva diese Frucht nimmt und isst. Und dann läuft sie, Adam, wo bist du? Hier, ich habe eine leckere Frucht. Nein, und sie gibt es Adam, der ist die ganze Zeit dabei. Und man fragt sich, was ist da los? Adam, wo guckst du hin? Warum passt du nicht auf deine wunderbare Frau auf? Warum haust du nicht der Schlange eine rein oder jagst sie weg? Du bist der Schöpfer, du bist der Herrscher der Welt, nicht der Schöpfer, aber der Herrscher, ja, der Verwalter dieser Schöpfung. Du musst deine Frau bewahren und beschützen. Du weißt doch ganz genau, was Gott gesagt hat. Und er ist passiv. Er tut nichts. Nein, die Frau gibt ihm und als ob der in so einem Bann ist, ja, nimmt er und isst auch. Und auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie merken, etwas ist nicht in Ordnung. Eva, warum bist du nackt? Adam, du bist auch nackt. Was ist passiert? Schnell gehen sie, suchen sich ein paar Blätter, basteln sich da draus primitive Kleider. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, dass die halten, aber und hören sie schon, Gott kommt. Und wo sie früher, denke ich, das größte Vergnügen hatten, vielleicht die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass Gott kommt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, auf einmal haben sie Angst. Und sie verstecken sich vor Gott. Und das ist so interessant, Gott, er ruft Adam, er ruft nicht Eva, er ruft Adam. Adam, wo bist du? Mensch, wo steckst du? Und Adam kommt hervor, vielleicht mit Eva zusammen, und er sagt, das wollen wir lesen in Kapitel 3. Ich hörte deine Stimme im Garten, in Vers 10, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Ich versteckte mich. Und dann sagte Gott zu Adam, nicht zu Eva übrigens, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und dann sagt Adam, da merken wir eine sehr interessante Eigenschaft, er sagt nicht, ja, ich habe davon gegessen, was ja wahr ist. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir diese Frucht gegeben. Und dann habe ich gegessen. Und dann sagt Gott zu Eva, Eva, warum? Ich sag jetzt, erzähle jetzt mit meinen Worten ein bisschen das zu verkürzen. Und die Eva sagt, die Schlange war schuld. Und dann spricht Gott der Schlange den ersten Fluch zu. Und es ist interessant, was Gott dort sagt. Er sagt dann von Vers 14, lese ich, weil du das getan hast, sagt Gott zu der Schlange, also letztlich zu Satan, der in diese Schlange, durch diese Schlange gesprochen und gewirkt hat hier, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er, einer der Nachkommen, wird dir den Kopf zermalmen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einer Schlange den Kopf zermalmt hat, aber normalerweise ist eine Schlange dann tot. Und du wirst ihm in die Ferse stechen oder die Ferse zermalmen. Und ich denke, wo wir heute das Abendmahl gefeiert haben, wir ahnen schon, wer dieser eine Nachkomme der Frau sein wird, der Satan besiegen wird, der aber auch selbst darunter eben leidet, ja, die Ferse zermalmen, ja. Die Ferse ist natürlich jetzt keine tödliche Verwundung, aber es tut trotzdem weh. Und es ist ein Bild dafür, was Gott schon vor hier im Garten Eden nachgedacht hat. Wisst ihr, Gott hatte gesagt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Du wirst ganz bestimmt sterben. Und es sieht so aus, als ob Gott hier auf einmal doch die Möglichkeit sieht für einen Neuanfang, für Heilung. Nicht für ein absolutes Ende. Und dann lesen wir, wie er eben der Frau auch einen schweren Fluch auferlegt mit der Schwangerschaft. Und ich würde das so beschreiben, dass ewige Gezerre der Herrschaft zwischen Mann und Frau, ja, die dort Gott als Fluch für Eva auch mit aufgibt. Und dann spricht er zu Adam und sagt, weil du deiner Frau gehorcht hast in dieser Sache und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir verboten habe, ja, verflucht ist der Acker und du wirst mit Mühe und mit viel Schweiß davon essen und deine Familie letztlich dann auch ernähren. Und dann sagt Gott, du bist Staub, ich habe dich aus Staub gemacht und du wirst zu Staub werden. Gott, er kündigt hier schon auch den leiblichen Tod von Adam an. Wir sehen, wie Gott dann die Menschen aus dem Paradies vertreibt. Wir sehen, wie er einen Entschluss fasst und sagt, ich möchte nicht, dass der Mensch von dem Baum des Lebens ist, der auch in diesem Garten war, von dem Gott ihm eigentlich nicht verboten hatte zu essen und ewig lebt. Ja. Wir sehen, wie Gott dann Tiere tötet und richtige Kleider macht aus dem Fell von Tieren für Adam und Eva, um ihre Scham, ihre Sünde zu bedecken. Und wir bekommen ein Gespür davon, wie blutig und wie schlimm Sünde ist. Die Beziehung zu Gott ist erheblich gestört. Da ist nichts mehr von einer perfekten Harmonie. Nur wir merken, Adam, er hat sich dagegen entschieden, gegen Gott. Wir sehen, die Beziehung zwischen Adam und Eva ist erheblich gestört. Ja, Gott spricht sogar einen Fluch aus. Sie müssen raus aus dem Garten. Die ganze Schöpfung bekommt eine negatives Gepräge. Der Tod kehrt ein. Und nicht Adam und Eva sterben, sondern Tiere müssen sterben, damit die Schande von ihnen bedeckt wird. Aber, und das sehen wir dann, die Sünde geht viel weiter. Wir sehen, sie bekommen Kinder, Kain und Abel. Und die Geschichte wiederholt sich. Kain ist eifersüchtig auf Abel und er tötet seinen Bruder. Wo war Adam? Wo war Adam? Adam war nicht da, er war passiv. Vielleicht hat er das nicht mitbekommen, vielleicht war die Arbeit zu anstrengend. Und da ist der tote Bruder Abel. Und Kain muss weg vom Angesicht Gottes. Vielleicht vor der Rache des Vaters. Wir wissen es nicht. Wo war Adam? Und wir sehen, wie später ein dritter Sohn geboren wird, Seth. Und er ist für Adam und Eva sowas wie der Ersatz des Verlustes ihrer beiden Söhne. Ich sage bewusst beiden Söhne. Der eine wurde ermordet und der andere als Mörder musste weg, fliehen, weit weg. Und wir sehen, wie Sünde sich immer weiter ausbreitet. Und wir lesen dann in Kapitel 5, dass noch andere Kinder geboren wurden, auch Adam und Eva. Und Adam, er wurde sehr alt. 930 Jahre, das ist unglaublich. Ja? Fast ein Jahrtausend ist Adam alt geworden. Und man könnte da denken, wo ist denn das, was Gott versprochen hat? Du wirst sterben. 930 Jahre gehen ins Land. Und dann passiert das. Es ist nicht der erste Tod, aber er kommt. Adam stirbt. Wisst ihr, wenn ich so ein Lebensmotto über Adams Leben setzen könnte, dann würde ich sagen, Adam war der erste Mensch. Ein Mensch, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Absolut perfekt. Alles hat gestimmt. Und er war auch der erste Mensch, der sich für etwas anderes entschieden hat, als ein Leben zu führen, wie Gott sich das gedacht hat. Gott hat alles perfekt gemacht, hat ihm eine perfekte Umgebung gegeben, eine perfekte Partnerin gegeben, eine wunderbare und erfüllende Aufgabe, ohne all den Stress und Burnout, der vielleicht heute uns belastet. Er war der Verwalter der herrlichen Schöpfung. Gott gab Adam alles, was er brauchte. Und er ließ ihm auch die Wahl, im Vertrauen und im Gehorsam Gott seine Liebe zu beweisen oder eben sich zu entscheiden, gegen Gott zu handeln und damit Gottes Fluch und Gericht zu erfahren. Und wisst ihr, selbst im Gericht lässt Gott Gnade walten. Er ist gnädig. Er tötet Adam und Eva nicht auf der Stelle, was sie sicherlich verdient hätten und was er ihnen auch versprochen hat, sondern er schafft Gnade. Er gibt ihnen einen Ausweg für die Erlösung. Und er beginnt damals im Garten Eden schon an seinem großen Erlösungsplan für die ganze Menschheit zu bauen und zu arbeiten. Wisst ihr, Gott hat Adam alles gegeben. Adam hat alles von Gott bekommen. Und trotzdem war er unzufrieden. Und man fragt sich, wieso? Ja, wieso? Was ist da schiefgegangen? Irgendetwas. Die Schlange hat seine Frau verführt, seine Frau ihn oder wie auch immer, sie gemeinsam verführt. Irgendetwas war dort, worüber er unzufrieden war, obwohl alles perfekt war und er hat sich entschieden, doch noch mehr zu wollen, als Gott ihm schon gegeben hat. Sünde hat schwere Konsequenzen. Das ist der andere Punkt, den wir hier sehen. Sie zerstört uns selbst, sie zerstört unsere Beziehung zu Gott, sie zerstört unsere Beziehung untereinander, sie zerstört unsere Umwelt. Und heute, was wir erleben, wenn wir in unser Leben schauen oder um uns herum, sind alles diese Folgen der Sünden. Und manchmal sind wir dann so, dass wir denken, Gott ist schuld. Und das ist auch eine der fiesesten Lügen Satans eigentlich, ja. Das Unheil, das er angerichtet hat und wozu er den Menschen angestiftet hat, dann Gott in die Schuhe zu schieben und zu sagen, schau mal, wenn es einen liebenden Gott gäbe, warum ist denn die Welt so schlecht? Und die Wahrheit ist, die Welt ist so schlecht, weil wir uns entschieden haben, Gott nicht zu folgen. Damals, Adam als erster Mensch, hat sich entschieden, Satan zu folgen. Und die Sünde hat die ganze Menschheit infiziert. Wir sind alle nicht in der Lage, ohne Sünde zu leben und ohne Sünde überhaupt unser Leben vielleicht zu denken, weil wir so sehr davon infiziert sind. Manchmal sind die Konsequenzen der Sünde nicht sofort ersichtlich. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, ja, der Mensch, was der für ein schlimmes Leben führt oder wie der sich benimmt, ja, und Gott tut nichts, ja. Manchmal sehen wir die Konsequenzen erst sehr viel länger, sehr viel später, aber sie sind da und Sünde zerstört immer und ganz real unser Leben. Und am Ende steht der Tod als gerechte Strafe, nicht nur der körperliche Tod, sondern die Bibel ist da auch ganz klar. Der ewige Tod als Trennung von Gott und als ewige Strafe, die eigentlich Gott nur für Satan und seine Dämonen vorgesehen hat, auch für die Menschen, die Satan folgen, in der Hölle. Und darüber müssen wir auch sprechen. Das ist die Kehrseite wenn wir uns aus freien Stücken gegen Gottes Liebe entscheiden. Wisst ihr, Adam, er war immer nur ein Schatten seiner selbst geblieben. Wir haben keine weiteren besonderen Taten oder Erlebnisse, die Adam gemacht hat. Wisst ihr, der erste und perfekte Mensch, der Mensch, so wie Gott ihn schuf, konnte sich niemals entfalten, auch wenn er 930 Jahre alt geworden ist. Er ist immer ein Schatten geblieben. Einer, der irgendwie passiv ist. Der in den entscheidenden Momenten, wo es drauf ankam, sich nicht entscheiden konnte. Passiv blieb. Ja? Die Dinge einfach geschehen ließ. Wegschaute. Das ist Adam. Und wisst ihr, so wie, sagt Paulus später, so wie durch Adam, den ersten Menschen, die Sünde in die Welt gekommen ist, so hat Gott durch Jesus Christus, den verheißenen Erlöser der Welt, wieder die Möglichkeit geschaffen, in Ordnung zu kommen, Heilung zu erfahren, Vergebung der Schuld, Heilung der Beziehung zu Gott als allererstes, aber auch Heilung der Beziehungen untereinander, aber auch, und das werden wir erst im neuen Himmel, in der neuen Erde, im Reich Gottes erleben, die Heilung dieser Umwelt, wo die Folgen der Sünde auch aus der ganzen Schöpfung entfernt werden und der Tod endlich wieder aufhört. Das ist durch Jesus Christus möglich geworden. Durch den Glauben an ihn, dadurch, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, können wir diese Heilung wieder erfahren, können wieder einen Neuanfang erleben, auf Null zurückgesetzt werden. Aber das bringt auch ein zweites mit dazu, eine zweite Komponente. Durch Jesus, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, wenn wir seine Vergebung empfangen haben, wenn wir wieder versöhnte Kinder Gottes geworden sind und eine ewige Hoffnung haben auf ein ewiges Leben bei Gott in seiner perfekten Schöpfung, dann stehen wir heute wieder vor dieser Entscheidung, jeden Tag neu. Vor dieser Entscheidung, vor der auch Adam stand, die er nicht sehr glücklich gelöst hat. Vor dieser Entscheidung vertrauen und folgen wir Gott, folgen wir seinem guten Willen für unser Leben, sind wir die Menschen, die Gott sich gedacht hat, leben wir so, wie er sich das vorgestellt hat. Oder entscheiden wir uns wie Adam, etwas anderes zu tun. Die große Frage ist, wie entscheide ich, wie entscheidest du dich heute und morgen und übermorgen? Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt uns Zeit nehmen im Gebet und dass jeder für sich selbst heute wieder neu eine Entscheidung trifft. Wollen wir Gott folgen? Wollen wir seine Gnade annehmen, seine Heilung erfahren und uns neu entscheiden, wirklich das Leben zu leben, zu dem er uns geschaffen hat, das er uns wirklich wünscht? Oder wollen wir tun, was uns gefällt? Etwas anderes, das von Gottes Willen abweicht. Ich möchte euch einladen, miteinander zu beten. Jesus, wir stehen hier und wir sind dir von Herzen dankbar, dass du Satan und die Konsequenzen der Sünde besiegt hast. Das konnten wir nicht schaffen. Wir hätten einfach nur den Tod und die Hölle verdient, weil wir uns gegen dich entschieden haben, weil wir deine Liebe ausgeschlagen, weil wir deinen guten Willen verworfen und unsere eigenen Wege gegangen sind. Und heute stehen wir hier und können uns neu entscheiden. Wollen wir deine Gnade annehmen, die du durch deinen Tod am Kreuz ermöglicht gemacht hast, durch deine Auferstehung besiegelt hast, oder wollen wir doch lieber unsere eigene Wege gehen? Ich bitte dich, dass du mir hilfst und meinen Geschwistern und jedem, der hier ist, sich heute ganz neu zu entscheiden, zu sagen, ja, ich möchte diesen Neuanfang wagen. Ich möchte die Vergebung annehmen und eintreten in eine neue Beziehung. Und ich möchte mich ganz neu dieser Herausforderung stellen, täglich in der Nachfolge, im Vertrauen und im Gehorsam dir gegenüber, das Leben zu leben, das du dir gedacht hast, das wirklich gut für uns ist. Amen.